Preis dem Herrn. Ich grüße euch heute Abend ganz herzlich. Jesus, wir hören auf dich, ist in diesem Lied hier gewesen. Preis dem Herrn. Jesus, wir lieben dich, wir warten auf dich, Jesus. Und darum geht es mir heute. Jesus spricht zu uns. Wir lesen mit unseren Kindern so die tägliche Bibellese, was wir zu Hause hatten. Und dann lesen wir und jeder liest einen Vers, soweit die Kinder lesen konnten. Und dann heißt es in einem dieser Verse, und er tat seinen Mund auf und sprach. Und dann fragt eines meiner Kinder, Papa, kann man auch mit geschlossenem Mund sprechen? Er tat seinen Mund auf und sprach. Es sei denn, man hat so einen Maulkorb auf oder sonst was, so einen Mundschutz. Aber nein, Jesus tat seinen Mund auf und sprach. Und das ist ganz arg wichtig, dass wir das begreifen. Er hat nicht einfach nur so in die Welt hineingesprochen. Er hat inspiriert vom Heiligen Geist mit den Menschen gesprochen. Er hat ein Rema-Wort gehabt. Er tat seinen Mund auf und sprach. Und er muss uns die Ohren auftun, damit wir es hören. Auch das gehört dazu. Nicht nur, dass er den Mund aufmacht und spricht. Und so weiter, Jesus sprach, wenn Gott es erlaubte, ihn zu sprechen, wenn er etwas Wichtiges zu sagen hatte. Er sprach immer das richtige Wort im richtigen Augenblick, den richtigen Leuten, in der richtigen Situation. So das treffende Wort ist so wichtig, dass Jesus hat immer auf den Augenblick Gottes gewartet. Jetzt, just in time, also das richtige Wort im richtigen Augenblick. Der römische Hauptmann kommt zu Jesus, hat einen kranken Soldaten zu Hause und dann sagt, Meister, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Die Worte Jesu haben Macht. Jesus spricht anders als die Pharisäer, als die Schriftgelehrten, als die Theologen damals. Er spricht ganz anders. Sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Es ist so wichtig, dass wir Gott sprechen lassen. Jesus reden lassen, auch heute noch. Der Herr möchte mit uns reden, der Herr möchte sich uns offenbaren, er möchte uns etwas aufschließen. Jesus redet, sein Wort ist so stark, so mächtig, dass selbst Tote werden auferstehen aufgrund seines Wortes. Wenn sie die Stimme des Menschensohns hören werden, werden die Toten auferstehen. Meine Worte, sagt Jesus, Johannes 6, Vers 63, sind Geist und Leben. Meine Worte sind Geist und Leben. Überleg einmal, was er spricht, das ist nicht nur Blabla, das ist nicht nur so allgemeines Strohdreschen, das ist Geist und Leben. Es kommt aus der Tiefe der Seele, aus der Höhe des Himmels. Er redete in Gleichnissen mit den Menschen, er sprach anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht nur der liebe Gott und das und so weiter. Jeder kann über den lieben Gott sprechen, aber er sprach, ja, so spricht der Herr. Er konnte das unterstreichen und er konnte sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Er redete Geheimnisse, er offenbarte Menschen die Geheimnisse Gottes. Wenn er was Wichtiges zu sagen hatte, sagte er immer wieder, wahrlich, wahrlich, oder andere Übersetzung sagt, Amen, Amen. Und dann sagte er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sind alles Offenbarungen, etwas, was noch niemand gesagt hat. Er spricht heilsnotwendige Worte, wichtige Worte aus der Ewigkeit, für die Ewigkeit. Das, was bringt. Er redet prophetische Worte, was alles kommt, was alles geschieht. Und alles, was wir heute haben mit Corona, liest man Matthäus 24, weh den Schwangeren, wenn eure Flucht im Winter geschieht und am Sabbat geschieht, am Feiertag und so weiter. Und das alles passiert. Ich habe gerade gelesen, hier eine Statistik, dass über 30.000 Leute die Corona-Impfungen bekommen, junge Frauen, Schwangere, die haben Fehlgeburten bekommen und jetzt forscht man, ob die Frauen nicht unfruchtbar werden, noch dabei, durch diese Impfung, nur nebenbei. Ja, hier in Berlin 150 Leute, die schon zweimal geimpft worden sind, sind nochmals angesteckt worden mit Corona positiv. Einige sind sogar im Krankenhaus eingeliefert worden. Die Not ist groß, die Not wird anheben. Der Bruder aus Indien hat mir heute eine Mail geschickt und sagt, wir kriegen keine Sauerstoffflaschen mehr. Uns fehlen Sauerstoffflaschen in Indien. Man stiehlt in Indien schon die Sauerflaschen aus dem Krankenhaus und so weiter zu künstlichen Beatmung. Es ist eine Katastrophe. Wir fragen uns, was ist das? Aber Jesus hat das alles vorausgesagt. Es werden teure Zeiten kommen, es werden schwierige Zeiten kommen und wir müssen uns geschickt machen für das, was auf uns zukommt. Ja, sowas, was Jesus gesagt hat, hat noch niemand was gesagt. Also er spricht total anders, er spricht aus der Ewigkeit, er spricht das, was Gott vorgearbeitet hat, was Gott geplant hat, was Gott vorgesehen hat. Und er hat oft gesagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, nicht nur die Hände waschen, und nicht nur dies und jenes, sondern ich sage euch, was dann los ist, was man tun muss. Ich sage euch etwas Neues, nicht was jüdisch ist, was alttestamentlich ist, nein, er predigt, er redet ewig gültige Wahrheiten, etwas Untrügliches. Meine Worte sind Geist und Leben. Man kann mit einem Wort töten und man kann einen mit einem Wort zum Leben erwecken. Und er ist unterwegs mancher Beerdigung begegnet. Dreimal wird uns in der Bibel berichtet, er sagt, steh auf, Mädchen. Und junger Mann, steh auf und Lazarus, komm raus. Du siehst, er war allmächtig in dem, was er sprach. Unsere Sinne sind oft Täuschungen, so Fata Morganas. Wir fantasieren irgendwie von der Ewigkeit, vom Himmel und so weiter. Unsere Worte sind oft Täuschungen unterworfen, Vermutungen, gar nicht begründet. Aber er sagt die ganze Wahrheit, er sagt alles ja im Zusammenhang. Den Alten ist gesagt, ich sage es euch aber, die ganze Wahrheit, er weiß, um was es geht, praktisch die Ganzheit, Anfang und Ende. Jesus ist der Ewige, der Unveränderliche, gestern, heute, morgen, der gleiche in der Ewigkeit. Uns fehlt oft der Überblick. Wir denken oft gar nicht so göttlich, wir denken nur meistens materialistisch. Wir lassen uns vom Teufel beeinflussen. Satan hinter mir, sagt Jesus zu diesem Petrus, als der Teufel ihn so beeinflusste. Und oft haben wir seine Worte nicht verstanden. Er hat anders geredet, aus einer anderen Dimension, aus einem anderen Zeitalter. Ja, stellen wir vor, heute würde einer auferstehen aus der Zeit von Napoleon. Das sind nur 200 Jahre her. Der würde sagen, wo bin ich denn? Verstehst du, die Leute fahren ohne Pferdekutsche, kein Pferd und nicht einmal Motor mehr, verstehst du, Elektromotor, die rasen durch die Gegend, die reden miteinander auf der Straße, führen Selbstgespräche. Und der Mensch aus der Zeit von Napoleon würde unsere Zeit nicht verstehen und geschweige denn, wenn Jesus spricht über das ewige tausendjährige Reich. Alles so Hieroglyphen, unverständlich. Oft haben die Jünger seine Worte nicht verstanden. Aber er hat in ihrer Sprache gesprochen. Ist auf ihrer Ebene herabgekommen. Er hat sich erniedrigt. Ja, er sprach wie im hohen Mittelalter in der Antike. Und die Menschen in der Antike waren ganz anders. Selbst wenn wir zurückgehen bis auf Mittelalter, bis zum 15. Jahrhundert gab es kaum Straßen hier in Deutschland. Verstehst du, asphaltierte Straßen oder geteerte Straßen oder mit Platten, mit Steine ausgelegte Straße, das gab's nicht, da gab's nur Sumpf. Man hat die Toilette auf der Straße geschüttet, durchs Fenster raus, muss vorstellen, da läufst du und dann kommst du im Morast. Das war die Welt vor 200, 300, 400, 500 Jahren. Jesus sprach Worte, die up to date waren. Er war selbst die Wahrheit. Alles vergeht, aber meine Worte werden nicht vergehen. Seine Worte muss sich alles fügen. Er sprach schöpferische Worte, sie waren Geist und Leben. Jesus beim Abendmahl, er sagte, das ist mein Leib, das gebe ich euch, mein Leib. Die Leute, vor allem die Juden, haben das gar nicht verstanden, was das bedeutet. Wir müssen die Dinge mit den Augen des Geistes sehen, das ist mein Leib, das gebe ich euch. Und deshalb haben die Juden so ein Aber gegen Jesus gehabt, dass ja, wir sind wir Kannibalen, fressen wir Jesus auf, saufen sein Blut und essen sein Fleisch. Und Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Geistliche Dinge muss man mit geistlichen Augen sehen. Er sprach anders, aus einer anderen Dimension. Er kam aus dem Ausland, aus dem Jenseits und hat uns eine Botschaft gebracht, dass seinesgleichen sucht. Oder andere, die blutflüssige Frau, fragte sich, wenn ich nur könnte den Kleid seines Saumes anrühren, das ist mein Leib, nur den Saum seines Kleides anrühren, dann werde ich gesund. Sie hat eine Vision gehabt, sie hat im Geist sich vorgestellt, wenn ich Jesus berühre, werde ich gesund. Sie hat Jesus genossen und der Blutfluss hörte auf, als sie das in sich aufgenommen hat. Ich habe Jesus berührt und dann sagt Jesus, irgendjemand hat mich hier besonders berührt, wer war das? Das ist mein Leib. Unfassbar für einen Juden. Und deshalb, hier wurde den Christen so viel vorgeworfen. Die sind Kannibalen. Jesus sagt große Wahrheiten in einfachen Worten, kinderleicht, sogar dass ein Kind verstehen kann. Lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Kinder verstehen mehr vom Himmel als manche Erwachsene. Es gibt ein Sprichwort, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und Jesus war kein Narr. Aber er hat so einfach gepredigt, dass er ein Kind verstehen kann. Als er mit 12 Jahren im Tempel war, unser Herr Jesus Christus, redete er mit den Professoren und die waren erstaunt, wo kommt ihm diese große Weisheit her. Er lehrt die Seinen, wie man ihn aufnehmen sollte. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Das ist nicht Kannibalismus, das ist praktisches Christentum. Jesus aufnehmen, ein Teil seines Lebens werden lassen, seines Körpers, seiner Seele, seines Geistes. Wir sind diese Woche in der Schule Gottes, in der Schule Jesu gewesen. Wir wollen einiges von Jesus lernen. Jesus ist anders als alle die anderen. Theologen, Professoren, Religionsgründer, wer auch immer ist. Jesus war ungewöhnlich. Und gewohnt, man muss sich gewöhnen an Jesus. Das war gewohnungsbedürftig. Er wollte einfach, dass wir das ihn verkraften, dass wir aufnehmen. Und die Knechte antworteten hier, als Jesus mal verhaftet werden sollte, als er das gesagt hat, bei den Blindgeborenen, als er den geheilt hatte, die wollen ihn festnehmen und verhaften. Und da heißt es in Johannes Kapitel 7, Vers 46, und die Knechte, die Soldaten hier, die Offiziere, die Knechte antworten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie er. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie er. Und ich will mal untersuchen und feststellen, wie hat Jesus gesprochen. Er war ein gewaltiger Redner, dass er zu 15.000 Menschen sprechen konnte. Ich denke nur an die Bergpredigt. 5.000 waren auf jeden Fall da, ohne Kinder und ohne Frauen. Er sprach aus dem Herzen zu den Herzen der Leute. Er kuschelte nicht. Er sagte immer die Wahrheit, auch den Politikern. Als er vor Pilatus steht und Pilatus sagt, was ist die Wahrheit? Er sagt, schau mich an, ich bin die Wahrheit und das Leben. Er sagte Wahrheiten, die die anderen nicht mehr sagten, die die anderen sich nicht mehr so sagen trauten. Heutzutage haben wir eine Religion und eine Kirche und Gemeinschaften und Gemeinden, die kuscheln nur, die versuchen den Leuten recht zu tun, der Obrigkeit recht zu tun, aber die tun Gott nicht recht. Seine Worte wurden beglaubigt durch mitfolgende Zeichen. Ich denke nur, er sprach und dann, er sandte sein Wort und machte die Leute gesund. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Stell dir mal vor, er heilte durch seine Worte. Seine Worte waren heilsam, heilend, befreiend. Er sagte das Unsichtbare und Unsagbare den Menschen. Er sagte die Probleme auf dem Kopf, das ist dein Problem. Und er zeigte die Lösungen auf. Und indem er die Probleme ansprach, nicht sich rumduckste und versuchte irgendwie da, ja, wie die Katze im heißen Brei, auf den Punkt zu kommen. Er sagte die Wahrheit und die Dämonen fuhren aus. Da war dieser Mann in Gardera auf der anderen Seite vom See Genezareth, wo der Teufel nicht wollte, dass Jesus zu dem rüberkommt. Da kommt er zu ihm und dieser Mann, nicht mal eiserne Ketten konnten ihn halten. Und da kommt Jesus, sagt ein paar Worte und dieser Mann wird befreit, sieht sich anständig an, schmeißt die Schweine jagte den Abhang hinunter in den See Genezareth. Er sagte Unsagbares. Er sagte, was sie nicht, hör auf mit diesen negativen Gedanken, immer pessimistisch zu denken. Er sagte, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Die Wahrheit. Er erlöst uns von falschen Vorstellungen. Er erlöst uns vom religiösen Blödsinn. Und da gibt es in christlichen Kreisen so viel religiösen Blödsinn. Davon muss man erlöst werden, von diesem ganzen religiösen, frommen Unsinn. Er sagte Worte, Frau, steh auf, stell dich gerade hin. Verstehst du? Diese bucklige Frau, die wurde in der Synagoge von diesem Synagogenvorsteher unterdrückt. Die Frau hat nichts zu sagen, die Frau ist nichts wert, die Frau hat keine Seele. Das sagen die Juden noch bis heute, eine Frau hat keine Seelen. Sei froh, dass du kein Jude bist oder Jüdin, denn du hast keine Seele, Kinder. Also Jungs bis 12 Jahren, erst ab 12 Jahren haben sie eine Seele. Ja, die Frau wurde unterdrückt. Jesus hat die Frau befreit. Emanzipation, das kommt von Jesus, dass man nicht mehr Sklave ist des Mannes oder als eine Ware gehandelt wird. Er sagte nur ein Wort und der Gebundene wurde frei. Dämonen fuhren aus mit großem Geschrei. Jesus sagt nur, beruhige dich, setz dich hin. Was auch immer ist. Und weil Jesus was sagt und vernünftig klingt und logisch ist, weil er die Wahrheit ist, die Wirklichkeit ist, das akzeptiert man, sagt man, aha. Und dann hat man ein Aha-Erlebnis, aha, das ist so, das hat mir noch niemand gesagt. Seine Worte waren einleuchtend, weil sie wahr waren, weil sie der Wahrheit entsprachen, den Tatsachen entsprachen. Er redet nicht nur vom Himmel, vom Heiland, was weiß ich, von irgendwelchen Erlösen, nein. Er sagte, was passiert, was kommt, was geschieht, was ja da ist. Es ist begreiflich, was er sagt, es ist eingängig gewesen, erklärlich gewesen. Das konnte man einem Kind erklären. Junge, das ist so und so. Ein Kind versteht die Wahrheit besser als manche Erwachsene. Ein Kind. Der Kaiser bildet sich was ein, wie wunderbar der ist, verstehst du, seine unsichtbaren Kleider. Und dann sagt das Kind, der Mann ist doch nackt. Kaiser und seine, in dieser Geschichte, da steckt eine große Wahrheit. Viele Leute bilden sich was ein. Jesus spricht prophetisch, was Zukunftsweisendes. Er sagt, vergiss die Vergangenheit. Lass auch die Gegenwart stehen. Das ist nicht so wichtig. Die Zukunft ist ausschlaggebend. Die Zukunft ist ausschlaggebend. Er spricht den Leuten Hoffnung zu. Er verdammt niemanden, er steinigt nicht die Leute. Ich denke nur an die Ehebrecherin. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eine große Wahrheit ist, wer ohne Sünde ist, verstehst du? So praktisch, so einleuchtend, so, aha, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, wer keine Fehler macht. Und dann ist der Herr Jesus und die Frau sitzt immer noch da und ist noch nicht gesteinigt. Dann sagt der Herr Jesus, wo sind deine ganzen Ankläger? Und auch ich vergebe dir die Sünden. Und geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus wird von den Pharisäern überwacht, weil er ihnen ihre Meinung sagt. Knallhart, ihr Heuchler. Ja, ihr scheint so vor den Menschen, wollt öffentlich geehrt werden, sucht öffentliche Ehre. Ihr Pharisäer habt Kontrollgeist, denkt an diese Frau, diese bucklige Frau dort in der Synagoge. Und deshalb, Jesus sagt, hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer. Weißt du, was das ist? Es geht auf. Die Pharisäer sagen dir irgendetwas und es geht dann in dir auf. Aha, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich soll das nicht. Sie versuchen den Bogen zu überspannen. Pharisäer, das sind Leute, die Gott gefallen wollen, aber man kann Gott nicht durch seine menschliche eigene Leistung gefallen. Es muss die Gnade Gottes in einem Leben sich offenbaren. Weh, ihr Pharisäer, macht doch einen großen Bogen um die Pharisäer. Rende nicht nach. Halt nicht zu den Pharisäern. Gerade die Pharisäer wollen Jesus greifen, aber sie haben keine Argumente, sie können nichts gegen ihn verwenden. Die Pharisäer, wir haben gehört, er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Ja, wir haben gehört, die haben viel gehört und die haben dann gedeutet auf ihre Meinung. Jesus spricht aus dem Herzen, nicht wegen Geld. Jesus sucht auch nicht die Ehre bei den Menschen. Er sagt, ihr Pharisäer, ihr redet fürs Geld und ihr spricht nur, um Ehre zu bekommen. Das war jetzt eine wunderbare, gesalbte Predigt. Ja, Ehre bei Menschen. Wer die Ehre bei Menschen sucht, hat die Ehre bei Gott verloren. Er spricht wie aus einer anderen Welt, also praktisch wie ein Fremder. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier in den letzten Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Reden die Emmaus-Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Bist du der Einzige? Fremdling hier, ein Ausländer, der nicht weiß, was da passiert ist, obwohl es ihn betroffen hat. Er war der Gekreuzigte. Das Menschensohn musste leiden und musste auferstehen und so weiter. Habt ihr das nicht gewusst? Die Propheten haben geweissagt. Er spricht aus dem Geist heraus, aus dem Heiligen Geist heraus. Er spricht aus der Seele, er spricht aus dem Leben, so praktisch als vom Land. Da ging der Bauer durch und säte und etliches fiel auf dem Weg, etliches unter die Dornen, etliches wurde zertreten, etliches haben die Vögel weggepickt und etliches ging auf. Er sprach die Grundbedürfnisse des Menschen an, die Sehnsüchte des Menschen, das hat er angesprochen. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und hat die Grundbedürfnisse angesprochen, was der Mensch will und was der Mensch braucht. Die Gemeinschaft. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Jesus leistet dem Teufel Widerstand durch seine Worte. Er sagt, no, nein, nicht. Ja, er hat nichts mitgemacht, was der Teufel ihm erzählt hat. Mach das, mach jenes. Die Teufel und so weiter, die versuchen Jesus runterzuholen und die versuchen dir, die Pharisäer, die Juden versuchen dir, Jesus wegzunehmen. Ach, das ist von unten, was du da glaubst. Jesus gehorcht nicht dem Establishment der Staatsmacht. Er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Jesus. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er umgeht die Leute, die Massenmedien, damals die ganze Heiligkeit. Jesus lässt sich nicht unterdrücken. Er lässt sich nicht irgendwo in die Ecke treiben. Jesus, die Juden damals, die konnten gegen Jesus nichts ausrichten. Er entgeht ihnen, er ist aalglatt. Der rutscht durch die Finger. Verstehst du, wenn du einen Aal fangen willst, du kannst den Aal gar nicht fangen. Der ist aalglatt. Aber zu Jesus kommen die Enttäuschten, die Betrogenen, die Unterdrückten, die, wie beim David, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind. Die haben sich dem David angeschlossen. Eigentlich die Rebellen dem König gegenüber, die Andersdenkenden, Querdenkenden, die haben sich David angeschlossen. Und Jesus leistet Widerstand der Obrigkeit damals. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Liest du keine Zeitung, hörst du keine Nachrichten? Ganz besonders viele Frauen folgten dem Herrn Jesus nach. Das ist auch sehr erstaunlich. Viele Frauen, steht in der Bibel. Warum? Weil er die Frau aufgewertet hat, weil er sie von dem Joch der Pharisäer befreite. Das war Jesus. Jesus hat durch die Worte Menschen aufgerichtet. Er war ein begnadigter Redner, ein Volksredner auch. Frauen sind vor Gott gleichwertig wie Männer und dergleichen. Sie sind wertvoll in den Augen Gottes. Und das hat er aufgewertet. Kinder hat er aufgewertet. Die Kinder hat er geherzt, geküsst, gedrückt. Die Armen, die Niedrigen, die Schwachen hat er aufgewertet. Jesus war aus sich aus voll motiviert. Er hatte diese wahre Motivation. Er konnte sagen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin der Weg. Ich. Ja, er war von Gott inspiriert. Jesus, von ihm sollen wir lernen. Wir haben die Tage gehabt, Jesus war demütig und sanftmütig. Das war Jesus. Niemals sprach ein Mensch so wie dieser Mann, sagen die Soldaten. Nie sprach ein Mensch so gewaltig. Die sollten ihn festnehmen, aber die haben keine Argumente gehabt, um ihn zu verhaften. Jesus war in den Tagen sehr populär damals. Und die Juden haben Angst gehabt vor seiner Popularität, vor seiner Beliebtheit. Das sind alle Tyrannen, alle Diktatoren, alle, die nichts taugen, nichts sind. Die haben Angst vor der Öffentlichkeit. Die regen sich auf, wenn sobald du die Wahrheit sagst. Ja, alle hören ihm zu, sagt er, alle laufen ihm nach. Und diese Verhaftungspartei konnte Jesus nicht festnehmen. Der Teufel hat Angst vor der Öffentlichkeit. Mach deinen Mund auf, schreie laut und so weiter. Da wird die Öffentlichkeit dir wenig antun. Geh an die Öffentlichkeit, wenn du Probleme hast, geh an die Öffentlichkeit. Protestiere öffentlich. Verstehst du, das haben 50 Künstler irgendwas gesagt über Corona. Oh, da legen sich jetzt alle auf. Verstehst du? Und diese Leute sind arbeitslos, die können nicht auftreten, die ganzen Künstler. Denen steht das Wasser bis zum Hals und noch mehr. Und die regen sich jetzt auf. Ja, was haben sich erlaubt? Sogar Leute, die im Fernsehen auftreten, Schauspieler, die protestieren. Und die Öffentlichkeit regt sich auf. Schau mal, guck mal zu, wie die sich aufregen. Die schimpfen wie die Spatzen. Der Teufel fürchtet die Öffentlichkeit. Die Tyrannen, Diktatoren haben Angst vor der Öffentlichkeit. Psst, beruhigt euch. Ja, nichts sagen, dass ja nichts rauskommt. Sie haben Angst, wenn anfängt, jemand normal zu denken, wenn er nicht mehr verkorkst und vermurkst ist. Das Volk denkt noch anders. Das Volk ist noch vernünftig. Und alles läuft ihm nach. Er ist sehr populär. Die Polizei damals kam mit leeren Händen zu diesen hohen Priestern zurück. Sie konnten Jesus nicht verhaften, weil sie nichts gefunden haben. Keinen Grund. Wir verhaften. Jetzt, wo diese Corona-Epidemie da ist und diese ganzen Notstandsgesetze freigemacht worden sind und rausgegeben worden sind, wenn du heute nach Mitternacht auf der Straße eine Cola-Flasche trinkst, kannst du für 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Weißt du, die Leute werden bestraft und die Regierung regiert nur noch durch Bestrafung. Das arme Volk soll unterdrückt werden. Bestrafung. Wenn hier ist ein Vater, der hat beim letzten Lockdown hier in München hat seinen Jungen nach Hause oder sein Enkelchen nach Hause gebracht. Nur 15 Minuten. und musste gleich 500 Euro Strafe zahlen. Ein anderer, der hier über die Straße lief, um Zigaretten zu holen aus dem Automaten, der wurde erwischt, musste 500 Euro Strafe zahlen. Dann hat er geschrieben in der Zeitung, das waren meine teuersten Zigaretten. 8 Euro oder 10 Euro, was die Zigaretten kosten, und dann noch diese 500. Überleg einmal. So, die Regierung regiert durch Bestrafung. Wir, genau das Gleiche, was ich am Anfang von dieser Corona-Pandemie gepredigt habe. Wie bei Meder und Perser. Niemand soll irgendjemand anders bitten. Daniel, diese Geschichte. Wenn jemand anders bittet als den Kaiser, der kommt gleich in die Löwengrube. Eine Verordnung, 30 Tage lang Lockdown. Ja, das ist nichts Neues. Das ist keine Erfindung von jetzt den Leuten. Die Menschen hörten die Taten Gottes. Jesus hat uns zur Freiheit berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes. Wir klären das Volk auf und wir sagen, man muss Gott mehr gehorchen. Auch wenn du in die Löwengrube musst, auch wenn du in den Feuerofen musst, auch wenn du gekreuzigt wirst, das wird doch kommen, Geschwister. Die Zeit wird kommen, wo man nicht kaufen noch verkaufen kann. Und wir sind auf dem besten Weg dorthin. Jesus sagt, seid klug und ohne falsch, was das auch immer heißt. Gott ist der Herr im Diesseits und im Jenseits. Drüben dürfen die Regierungen, die heute regieren, das große Sagen haben, nichts mehr melden. Da gibt es kein Amerika, kein Deutschland, kein Russland, kein China. Die Regierungen haben nichts mehr zu sagen. Ihre Sprachen werden nicht mehr gesprochen, ihre Gesetze gelten nicht mehr, ihre Münzen, die kannst du einstampfen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Darum sind seine Worte auch so befremdlich, so komisch, so eigenartig, so eigentümlich, so andersartig. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Aus der Ewigkeit kommt er. Deshalb sagt er, das Himmelreich ist gleich. Er nimmt diese natürlichen Vergleiche von Hochzeit und schöne Feste und so weiter. Das Himmelreich ist gleich einem Fest, weil er von drüben kennt. Und er erzählt auch die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus, was die Geschichte ist. Wir sind, auch wenn wir an Jesus glauben, anders, weil wir an eine andere Welt glauben, an eine andere Zukunft haben. Jesus steht in einer ganz anderen Position, auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe. Wir sind vielleicht noch Kindergartenmenschen und er ist schon Professor. So, und da ist der Unterschied zwischen Professor und dem Kindergartenkind, himmelhoher Unterschied. Von was spricht er denn? Was hat er denn gesagt, verstehst du? Der Professor spricht Griechisch, Lateinisch, Hebräisch und was weiß ich. Und das Kind kann nicht einmal richtig Deutsch. Es sind Worte aus der Ewigkeit, aus dem Jenseits, aus der Tiefe der Seele. Er ist durch die Tiefen gegangen, er hat sich erniedrigt. Jesus spricht aus einer ganz anderen Weltanschauung. Sein Weltbild ist total anders. Die Erde ist eine Scheibe, verstehst du, hat man damals noch geglaubt. Bis das ganze Mittelalter hindurch, die Erde ist eine Scheibe. Jesus hat ein anderes Verständnis vom Leben, von der Welt, von der Praxis, wie sollen die Menschen leben, was ist das Wichtigste im Leben, worauf kommt es an? Und das hat er gesagt und angesagt. Er hat ein anderes Verständnis gehabt, eine andere Betrachtungsweise, aus einem anderen Blickwinkel hat er die Dinge beschrieben. Er hat eine ganz andere Einstellung gehabt, das war der Herr Jesus. Seine Worte sind Geist und Leben. Im Jenseits, dort interessiert sich niemand mehr für diese armseligen Politiker. Da können sie drohen, verordnen, so viel sie wollen. Keiner glaubt es mir. Auch die ganzen Scheinheiligen und Heiligen. Im Himmel wird der Papst genauso gut dastehen wie der letzte Heilige, der hier auf dieser Erde gelebt hat, wie du und ich. Im Jenseits, dort glaubt niemand mehr ihren Gesetzen. Dort gelten ganz andere Gesetze. Da wird man nicht mehr heiraten, da wird man nicht mehr arbeiten als solches, da wird man ernten, ohne dass man selbst gearbeitet hat. Dort gilt eine andere Währung, dort gilt nur Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, verstehst du? Dort können, so wie neulich euch gesagt habe von diesem katholischen Priester hier beim Feißler, dort können dann die Leute dem Teufel den Schwanz putzen, als zu guter Letzt. Das wird sein. Die Pharisäer regten sich auf, warum bringt ihr diesen Jesus mir nicht? Oder uns? Warum habt ihr ihn nicht verhaftet? Warum habt ihr ihn nicht dingfest gemacht? Warum kommt ihr mit leeren Händen zurück? Warum bringt ihr mir diesen Querdenker, diesen religiösen Fanatiker nicht mit. Wir wollen Gericht halten über ihn. Jesus hat anders gelebt und anders geglaubt als diese ganzen superfrommen Juden damals. Er lebte anders. Die Führer wurden wütend. Warum habt ihr uns ihn nicht mitgebracht? Warum habt ihr ihn nicht verhaftet? Jesus, das Göttliche, ist für den natürlichen Menschen nicht greifbar. Halleluja, Lob und Dank. Du kannst es nicht greifen und sagen, so ist es. Die Kriegsknechte, Johannes Kapitel 7, Vers 46. Niemals hat ein Mann so gesprochen wie dieser. Niemals. Und die haben bestimmt schon viele verhaftet, viele Leute ins Gefängnis geworfen. Aber niemals hat so ein Mensch gesprochen wie dieser. Jesus hat die Polizei überzeugt. Halleluja. Mit seinen Argumenten. Sie erkannten die Wahrheit. Sie ließen sich nicht manipulieren. Es gibt noch vernünftige Polizisten und vernünftige Menschen. Das zeigt mir hier, dass sie Jesus, sich nicht an Jesus vergriffen haben, sich an Jesus nicht versündigt haben. Die haben nicht mitgemacht, was die Staatsgewalt angeordnet hat. Noch niemals hat ein Mensch so gesprochen wie der. Dann spricht er und dann sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder dir sind deine Sünden vergeben. Ja. Sie ließen sich nicht manipulieren, sich verführen, sich in die Irre leiten. Sie haben gesehen, der Mann sagt die Wahrheit. Weißt du, und genau das ist, wir Christen müssen nur die Wahrheit sagen. Wir müssen nicht böse werden. Das bringt sowieso nichts. Wir sollen nur das Richtige tun. Und das hilft. So hat Jesus den Menschen geholfen. Das Richtige getan, das Richtige gesagt, den Leuten einfach geholfen. Dienen den Menschen, ja, die Menschen ermutigen. Sie haben gesehen, er tut nichts Böses oder Blödes oder Verrücktes oder Wahnsinniges. Er ist so vernünftig, so logisch. Ja, das geht einem ein. Er spricht mit Lebenserfahrung. Dieser Jesus ist ganz in Ordnung. Der kann nicht verhaftet werden. Also wir werden ihn nicht verhaften. Wir müssen wieder anfangen, logisch zu denken und logisch zu handeln. Geschwister, das ist so wichtig. Auch jetzt in dieser Zeit nicht anfangen zu spinnen. Wir sollen auf dem Teppich runterkommen und wir sollen das tun, was nötig ist und das andere lassen. Die Zeit wird kommen. Und ich sage euch, die Zeit ist nicht mehr ganz weit weg, wo du für andere Leute einkaufst, weil du geimpft worden bist. Nur als Beispiel. Weil du getestet worden bist. Da kannst du ins Geschäft gehen und da kannst du dem Bruder, dieser Schwester, kannst du dir den Bestellschein geben und kannst, hol mir das und hol mir das und hol mir das. Die Zeit wird kommen. Und ich sage dir auch, warum. Ich habe darüber gebetet, darüber nachgedacht. Die Zeit wird kommen, dass du gerade, weil du geimpft bist, manche Privilegien hast, obwohl du dich vielleicht womöglich versündigt hast, aber du hast dich nicht versündigt, du wirst entsündigt, indem du Liebeswerke tust. Dann wirst du entlastet durch deine Taten, ja, und du wirst die Macht des Bösen brechen, dem Teufel eins ins Auswischen. Hab keine Hemmungen, wenn du den Eindruck hast, das ist mein Weg, ich kann nicht anders, ich lasse mich impfen, ich mache das und so weiter, das ist mein Weg. Ja, dann geh diesen Weg und dann lass dich nicht hinunterziehen. Josef wurde nach Ägypten verkauft und da kommen seine Brüder, wir sind Söhne eines redlichen Mannes, bücken sich eben die Augen nicht hoch, sind Heuchler, alles Verbrecher, Banditen sind das. Die haben ihren Bruder verkauft und belogen den alten Vater. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Aber dieser Josef war in Ägypten. Der ägyptische Mann, die sprechen immer nicht von Josef. Josef hat sich noch nicht erkennen gegeben. Da verging noch ein bisschen, bis Josef erkannt worden ist. Dieser ägyptische Mann, glatt rasiert, sein Kopf poliert, mit einer Priesterfrau, Tochter verheiratet, verstehst du? Der ägyptische Mann, vielleicht womöglich noch tätowiert. Der ägyptische Mann, hat das und das getan. Es ist, Josef ging voraus, um die Familie vor dem Hungerstod zu bewahren. Und du weißt gar nicht, warum du auf dieser Welt bist. Vielleicht hast du keine große Aufgabe, noch nichts Großes getan. Aber vielleicht wirst du eines Tages deinen Bruder, deine Schwester retten vor dem Hunger, vor dem Leid, vor dem Elend. Der ägyptische Mann, er war im richtigen Moment, am richtigen Platz. Und dann, die Zeit wird kommen, wo du dem Kranken hilfst, dem Gefangenen hilfst, den Armen hilfst, dem Schwachen hilfst, den Hungrigen hilfst, den Nackten hilfst, verstehst du, musst ein paar Klamotten kaufen, ein paar Schuhe kaufen für den anderen. Und durch deine Liebestaten, dass du dich überwindest, ja, ich mache alles für dich, aus der Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes mich drängt. Und da war ich dann Jesus ein Dienst. Matthäus 25, dann liest du weiter. Und was er einem der geringsten meiner Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Aus Liebe. Aus Liebe. Und dann wirst dich das in der Ewigkeit retten, selbst wenn du in der Ewigkeit verloren gehst. Nein, der hat für mich eingekauft. Der hat mir geholfen. Der hat das und das für mich getan. Diese Werke der Liebe werden dich aufwerten. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und das wird deine Rettung sein, deine Erlösung bedeuten. Mach dir keine Gewissensbisse. Ich mache mir keine Gewissensbisse über gar nichts. Wenn ich das kann, ich lasse mich nicht impfen, aber wenn du das sollst und musst und ja, und wenn du nicht mehr schwanger werden willst, dann darfst du es machen, ohne weiteres. Wir müssen den Schwachen helfen und dann erweisen wir Gott einen Dienst dadurch. Womöglich. Vielleicht musst du durchs Feuer gehen, damit der andere gerettet wird und nicht verbrannt wird. Vielleicht musst du hier, wie manche Märtyrer, einfach die sagen, komm, ich bin Nummer 10, geh du nach Hause und sag deinen Lieben, dass du einen Stellvertreter gehabt hast, der für dich in den Riss getreten ist. Und Jesus sucht Menschen, die für ihn in den Riss treten, für den Nachbar, den Nächsten. Nicht nur Gläubige, vergiss die Gläubigen alle. Was, vielleicht musst du für deinen Nachbar was Gutes tun. Und der Nachbar wird sagen, preis dem Herrn, die Schwester hat für mich eingekauft oder der Bruder hat für mich eingekauft. Du musst dem Teufel die Hörner abschneiden und ja, die Dämonen vertreiben, die Ängste aus der Welt nehmen. Macht euch keine Angst. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Seid Sieger. Wir sollen als Überwinder leben und uns nicht fürchten vor gar nichts. Weder von Corona, noch vor der Pest, noch vor irgendeiner Seuche. Vielleicht musst du, ja, wie die indischen Geschwister, dass hier jemand mir geschrieben hat, dieser Bruder geschrieben hat, ich muss für meine Geschwister sorgen, dass sie Sauerstoff haben. Und das ist sehr teuer. Und ich habe einiges schon runtergeschickt nach Indien, damit sie für die indischen Geschwister Sauerstoff kaufen. Pastorenfrauen, die müssen beatmet werden, hat mir der Bruder geschrieben. Prediger müssen beatmet werden. Weißt du, wir lachen manchmal und sagen, das geht mich nichts an. Aber die indische Grippe ist schlimmer als die britische und die südafrikanische. Schlimmer. Wenn ich das höre, 300.000 an einem Tag werden angesteckt. Natürlich, Indien hat viel mehr Leute als Deutschland. Kannst nicht mitmessen. Kümmere dich nicht um den erbarmungswürdigen Staat, um diesen kümmerlichen, armseligen Staat. Höre einfach auf, humanistisch zu sein. Ich möchte dich einfach sagen, hör auf Jesus. Man muss Gott mehr gefallen als den Menschen. Man muss Gottes Willen tun und fragen, was ist der Wille Gottes? Und Gottes Wille ist Liebe. Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Du kannst Gott nicht gefallen ohne Liebe. Aber doch, zuerst einmal müssen wir Gott lieben und dann erst das andere, den barmherzigen Samariter spielen. Wir sollen unser Bestes geben. Glaube wie Jesus. Ja, er ist die oberste Obrigkeit. Er ist der Chefarzt. Er ist der Boss. Er ist der unser Leben bestimmt. Wir haben ihm unser Leben anvertraut. Wir haben unser Leben nicht mehr der Welt gegeben. Wir haben unser Leben nicht dem Materialismus, nicht mehr der sichtbaren Welt gegeben. Wir haben unser Leben Jesus gegeben. Und deshalb, er ist mein Boss. Jesus, befiehle, wir folgen dir. Niemals hat ein Mensch so gesprochen wie dieser. Napoleon hat einmal gesagt, weißt du, ich bin ein General und Napoleon war ein guter Stratege, Kriegsmann und so weiter. Er hat auch verloren, ein paar Mal und dann wieder zusammengetrommelt. Er sagte, ich bewundere Jesus, dass er so viele Nachfolger hat, die haben ihn noch nicht gesehen, die haben keine Ahnung, aber die gehen für ihn in den Tod. Ich muss die Leute immer von Angesicht zu Angesicht sehen, dann kann ich sie mobilisieren. Aber Jesus, sie haben alles ihm gegeben, ohne ihn gesehen zu haben. Niemand sprach so wie er. Jesus war kein Sprüchemacher. Er sprach mit Autorität, weil Jesus nicht von dieser Welt war. Er war ein Freund Gottes. Halleluja. Er redete wie ein Freund Gottes, der den Vater ihm immer sehr gut sagt, kennt. Euer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Der Himmel weiß, was du alles brauchst. Ja, Jesus, er hat sich auf die Propheten berufen. Welcher Prophet konnte sich berufen? Ich komme. Aber er sagte, alle Propheten haben von mir geweissagt. Er hat sich auf die Offenbarung Gottes berufen, auf das Zeugnis des Heiligen Geistes berufen. Er sprach wie ein Prophet. Er zitierte nicht nur Bibelverse. So steht es in der Bibel. Ja, er gab keine Kommentare. Rabbi sowieso hat gesagt. Und dann liest du den Talmud, der ist halben Kilometer weit lang. Verstehst du? Der hat so gesagt und dann kommt ein anderer und sagt, nein, ich sehe das so und so, verstehst du? Und dann ergänzt, Jesus hat nicht nur etwas ergänzt, etwas beleuchtet. Er sagte, ich sage euch. Er gab keine frommen Erklärungen. Er konnte sagen, so spricht der Herr. Und alles, was er sagte, hat Hand und Fuß gehabt. Er sprach wie ein König, wie einer, der Vollmacht hat, der das Sagen hat. Er sprach ganz anders. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das war ein Problem für die Juden. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Er sprach wie ein Gott. Er sprach die ewigen Wahrheiten aus. Er kommentierte nichts. Er zitierte nichts. Manchmal hat er gesagt, ja, aber das erfüllt würde, was der Prophet sowieso gesagt hat. Er legte sich fest darauf, er konnte sagen, ich sage dir wahrlich, wahrlich, und das unterstreicht er noch, so ist es und so bleibt es und da wird nichts geändert. Er sprach wie einer, der Autorität hat, mit großer Überzeugung. Ja, er stand und sagte, ich werde auferstehen. Nicht, vielleicht werde ich auferstehen, hoffentlich werde ich auferstehen. Nein, ich werde auferstehen. Ja, er stand mit seinem Leben dahinter. Er konnte sterben. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Alle Worte waren Geist und Leben von Jesus, waren ewige Worte. Die 10 Gebote, die Moses gab, waren menschliche Worte. Das waren keine Gottesworte mehr. Denn er kam vom Berg runter, hat die Gesetze Gottes zerklopft, zertrümmert. Und war futsch, da muss er nochmals hochgehen und jetzt muss er aus eigenem Antrieb alles aufschreiben, was er noch wusste. Die 10 Gebote sind nicht von Gott. Der hat es zerklopft, das Original. Das ist jetzt nur eine Kopie, was wir haben. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt, ich sage euch, es waren Gottes Worte, gerade die Bergpredigt, was er sagt, bisher hat noch kein Mensch so gesprochen. Kein Moses, kein David, keiner der Propheten, niemand hat so gesprochen wie er. Niemand ist Jesus gleich, niemand kann sich mit Jesus messen. Jesus konnte sagen, ich bin, ich war einmal und ich bleibe das, was ich gewesen bin. Nicht ich werde mal sein, verstehst du, ich bin. Er war dieser unveränderbare, veränderliche Gott und Herr in einer veränderlichen Welt, alles vergeht, gestern, heute, morgen und so weiter. Ich bin der Ewige, der Bleibende. Bei mir gibt es keinen Wechsel, keine Veränderung. Er konnte sagen, ich bin der Gesandte Gottes. Gott hat mich geschickt. Und er ist das, ich bin. Ich bin der Heiler. Ich bin die Liebe. Ich bin das Licht. Ich bin das Salz. Ich bin. Für uns ist Vergangenheit, Vergangenheit. Vergangenheit wird immer Vergangenheit sein und niemals Gegenwart. Vergangenheit. Aber Jesus ist immer derselbe, alle Zeit, alle Ewigkeit. Er ist immer Präsenz, er ist immer gegenwärtig. Ja, und so wird die Vergangenheit zur Gegenwart und zur Zukunft. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann gibt es nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist alles jetzt, Ewigkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer konnte das sagen? Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Glaubst du das? Ja. Wir kennen die Geschichte mit Martha. Ich bin, er lässt sich nicht auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einschränken. Ich bin der Ewige, der Bleibende. Ich bin der Daseinende Gott. Er ist der allgegenwärtige Herr. Alle Macht ist ihm gegeben, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und das ist, was mich tröstet. Ich bin. Wer kann das sagen? Kein Mensch hat so gesprochen wie er. Was uns Frieden und Zuversicht und Sicherheit gibt und so weiter, das ist Jesus, dieser unveränderbare, ewige Gott, der alle Zeit derselbe ist, der sich nicht verändert, der in alle Ewigkeit bleibt. Ja, und wenn ich Jesus in mein Leben hineinkommt, habe ich eine ganz neue Lebensspanne, bin ewig. Der wird leben, obgleich er stürbe. Das ist eine Lebensbeziehung. Wer an mich glaubt, der wird leben. Jesus war anders als die ganzen Rabbiner, die ganzen Redner, die ganzen Theologen, Schriftgelehrten. Er sprach Worte aus der Ewigkeit, Worte aus dem Jenseits. Da fragten die hohen Priester, die ganzen Priesterschaft dort im Tempel damals mit dem 12-jährigen Jesus aus, woher kriegt er die ganze Weisheit? Woher weiß er das alles? Und sie haben ihn befragt, Jesus hat vergessen, nach Hause zu gehen. Damals im Tempel. Worte Jesu waren Worte aus der unsichtbaren Welt, universelle, allgemein gültige Worte. Und heute kann sich jeder berufen, sogar Nicht-Christen berufen sich auf Jesu Worte, weil sie allgemein gültig sind, universell sind. Er machte nicht nur Vorschläge. Er sagte nicht, wie es ist oder wie es sein sollte und so weiter. Nein, er sagte das, was wirklich ist. So ist es, so läuft der Hase. Römer Kapitel 12, Vers 20. Jesus sagt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was ihr getan habt. Du sollst deine Feinde beschämen. Mach so wie Jesus, leg sie rein. Soll man dem Kaiser Steuern bezahlen? Ja, nimm den Leuten die Einwände und die Argumente weg. Entehre und entwürdige sie. Ja, stelle die Leute in Frage durch die Worte Jesu, durch die Rema-Worte, die richtigen Worte im richtigen Augenblick. Werde anders als die anderen, heb dich von der Masse ab. Jesus hat sich von der Masse abgehoben. Warum sagten sie also, niemals sprach ein Mann oder ein Mensch so wie er? Weil Jesus eine ganz klare Bestimmung hatte. Und jetzt möchte ich dich mit hineinnehmen in diese ganze Geschichte. Er wusste, wer er war. Er wusste, wer in ihm wohnt, woher er herkommt, was der Wille Gottes für sein persönliches Leben ist. Er konnte den Sturm stillen, Wind sei still, sodass seine eigenen Jünger sagten, wer ist dieser Mensch, dem Wind und Wetter gehorchen? Seine Worte haben Macht, weil Gott in ihm war. Jesus, er konnte seine Bestimmung, seine Position, seine Berufung und Sendung und so weiter, er wusste, wer er war. Und in dem Moment, wo du weißt, wer du bist, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes, ich bin ein Kind des Allmächtigen, ich gehöre Jesus und sein Wille geschieht in meinem Leben und sonst nichts. Wenn du so unterwürfig Gott bist, wie Jesus war, dann wirst du deine Wunder erleben, und zwar wundersame Wunder. Dann schaust du nicht, wie viele Teufel dort auf dem Dach sitzen, verstehst du? Wie viele Dämonen da sind? Das wird dir vollkommen egal sein. Auch wenn die Dämonen, die reden immer wieder, wir sind viele. Das waren nur ein paar Hanseln, mehr nicht. Wir sind viele. Der Teufel gibt sich an, ist der größte Angeber. Wir sind viele. Wir haben beschlossen. Dann ignorierst du sie alle. Dann legst du dein Schicksal in Gottes Hände und sagst, egal wie viele ihr sind, mein Leben ist in Gottes Hand und niemand und nichts wird mich aus der Hand Gottes reißen. Dann belastest du nicht mehr. Ja, dann lebst du dein Leben, dann gehst du deine Straße fröhlich weiter. Die Propheten sagten, er wird kommen. Und Jesus konnte sagen, ich bin da. Ich bin gekommen, damit sie Leben und volles Genüge haben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Ich bin da. Er hat den Menschen die Augen geöffnet. Alina, die Realität gesagt, was das Leben ist, das geht so schnell vorbei, dieses Leben. Das ist nur ein kleiner Pilgerlauf. Nur noch ein paar Meilen, du bist zu Hause. Ja, und Jesus hat den Menschen die Augen geöffnet für die Ewigkeit, für das Jenseits, für Gott und für das andere Leben, was danach kommt. Jesus sagte, Johannes Kapitel 12, Vers 46, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer kann das sagen? Kannst du das sagen? Kann ich das sagen? Verstehst du? Wir sind alles nur Stümpler. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin das Licht der Welt. Und wer an mich glaubt und so weiter, der wird nicht mehr in der Finsternis bleiben. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie, weil du mein Wort gehört hast und weil du dich an mein Wort festgehalten hast, will ich dich bewahren von der großen Versuchung, von dieser globalen Versuchung, die weltweit ist, aber was jetzt in Indien los ist und woanders auch. Wir hören noch nicht so viel. Weißt du, wir hören nur in Fokus, nur die paar Nachrichten und wir hören sowieso nichts mehr anderes als nur Corona. Verstehst du? Und ich will dich bewahren von der ganzen Versuchung über den ganzen Erdkreis. Ich bin gekommen. Und wer meine Worte hört und meine Worte bewahrt, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Halleluja. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Der ist dahin gegeben. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Du siehst die Worte Jesus, die Macht der Worte Jesu. Diese Worte werden den Ungläubigen, den Ungehorsamen, den Rebellen richten. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich zu tun und zu reden soll. Der hat mir das gegeben. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Geschwister, wir haben einen Auftrag, den Menschen das ewige Leben zu sagen, nicht die Oma vor Corona zu retten, sondern dass sie das ewige Leben haben. Und was ich rede, rede ich so, wie mein Vater es gesagt hat. Moses konnte das nicht sagen. Da sehr viel gesagt, Moses. Er war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Die ganzen Helden des Glaubens haben nicht gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder über sich selbst was erzählt. Niemand hat es je gewagt, das zu sagen. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Warum? Weil Jesus sagt in Johannes 8, Vers 58, bevor Abraham war, war ich schon da. Ich bin schon von Ewigkeit zu Ewigkeit hier. Kein Prophet konnte in der Tat sagen, dass der Anspruch hat, ich zu sein. Und hör auf, du auch, dieses ich. Du musst erst mal in Christus sein und dann kannst du ich sagen. Sonst bist du ein Schwätzer, nimmst den Mund zu voll und wenn es darauf ankommt, bist du eine Niete. Bevor Abraham war, war ich es. Diesen Anspruch, ich zu sein, das kann man nur sagen, wenn man Gott in sich hat, wenn man Jesus in sich hat. Und niemand konnte jemals sagen, deine Sünden sind vergeben, Matthäus 9, Vers 2. Nur er, weil er mit Gott verbunden war. Wenn ein Mensch dir sagt, dir sind deine Sünden vergeben, das ist ein Lügner. Selbst wenn er noch so lieber Beichtvater ist, noch so ein guter Seelsorger ist, das ist ein Lügner. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Glaub mir das. Nur Gott. Aber Jesus sagt, ich sage dir. Moses hat sehr viel über Sünde gesprochen. Ach, lies mal, Mose, 3. Mose, 4. Mose und so weiter, hat so viel über Sünde gesagt. Wer das tut, wer ein bisschen verstümmelt ist, der ist schon dahin gegeben. Aber Mose hat es nicht gewagt zu sagen, ich vergebe dir die Sünden. Das konnte er nicht. Er war nicht dazu berechtigt, nicht dazu befugt. Das war nur die Sache, Jesu Sünden zu vergeben. Kein Prophet, kein David konnte solche Worte in den Mund nehmen. Nur Jesus konnte sagen, auch am Kreuz, diese Worte Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese machtvollen Worte, was die Vergebung für das ganze Universum, für die ganze Welt ausgesprochen hat. Die Propheten waren nicht annähernd so weit. Niemand hat bisher so gesprochen wie dieser Mann. Und kein Prophet hat jemals gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Ich will wiederkommen und dann euch zu mir nehmen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Ich gehe einen Platz zu bereiten für euch. Das konnte noch niemand sagen. Wer konnte das sagen? Jesus sprach, ich komme zurück. Ich werde wiederkommen. Ob ihr das glaubt oder nicht glaubt, ich werde kommen. Nicht, ich werde versuchen, zurückzukommen. Nein, ich werde kommen. Das war wie 1 und 1 ist 2. Kein Prophet konnte das sagen. Ich komme wieder. Ich werde mich bemühen, wenn Gott Gnade schenkt und wenn es der Wille Gottes ist und so weiter, wenn der Herr es will. Oder er sagt auch nicht, ich werde mein Bestes geben, um zurückzukommen. Er sagte ganz cool und ganz selbstverständlich, dass er zurückkommen wird. Jesus und seine Worte. Er sprach anders als alle gewöhnlichen Menschen bisher. Deshalb ist das Evangelium, die 4 Evangelien sind so wichtig zu lesen und richtig zu verstehen, zu verinnerlichen, was das alles bedeutet. Kein Moses, kein Prophet konnte sagen, was Jesus gesagt hat. Und die Beamten waren geschickt, Jesus zu verhaften, aber seine Worte haben die Kriegsknechte verhaftet. Als Jesus sagte, als sie damals verhaften wollten, Jesus, da wollten sie auch schon mal verhaften, dann sagte, als Judas ihn verriet, ich bin es. Dann fielen sie wie tot zu Boden. Nimm mich, sagt er, und lass diese gehen. Du siehst, sogar über die Kriegsknechte hat er Autorität gehabt, die ihn verhaften wollten. Nimm mich und lass diese gehen. Die Kriegsknechte waren von Jesus überwältigt, von seiner Autorität, von seinen Predigten. Kein Prophet hat jemals gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, den, der mich gesandt hat, der wird ewiges Leben haben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er wird vom Tode zum Leben hindurchdringen. Johannes 5, Vers 24. Jesus konnte sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Kein Mensch hat so gesprochen, gewagt so zu sprechen. Höchstens, dass er wahnsinnig ist oder verrückt ist oder krank. Johannes Kapitel 5, da ist eine Geschichte vom Teich Bethesda, wo dieser 38-jährige Lahme geheilt wurde. Am Sabbat, Jesus hat am Sabbat geheilt. Und da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist auch Sabbat, heute ist auch nicht erlaubt, dass du dein Bett trägst. Was denkst du, lieber Junge? Und dieser Geheilte, der sagt, ja, der mich geheilt hat, hat gesagt, ich soll mein Bett nehmen und ganz schnell nach Hause gehen. Der mich geheilt hat. Ja, wer war das? Und die haben geforscht und dann predigt Jesus im Tempel und sagt, ja, der da vorne spricht, da war's. Ach ja, dieser Mensch hier, der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war. Stell mal sowas vor, Menschen, die nicht einmal wussten, wer Jesus war, wurden geheilt. Du magst vielleicht schockiert sein darüber. Dann denkst du vielleicht, zuerst muss man Jesus kennen, zuerst muss man Jesus begegnen. Ach, Jesus hat Tausende geheilt, die gar nicht in seiner Nachfolge waren. Er heilt jeden, der geheilt werden möchte. Jesus war fortgegangen, da so viel Volk seinen Ort war. Und da fand man ihn im Tempel und er sprach, siehe, du bist gesund geworden, junger Mann, sündig. Na, junger Mann, 38 Jahre krank, dass er dort gelegen ist. Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass nicht noch Schlimmeres dir widerfahre. Jesus spricht in Autorität. Der Mensch ging hin und berichtete, er sei von Jesus gesund gemacht worden. Von Jesus. Darum folgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden danach, ihn zu töten, weil er nicht nur den geheilt hat, sondern dass er sogar am Sabbat geheilt hatte und weil er sagte, Gott ist mein Vater. Wir können nur durch Jesus sagen, unser Vater. Er ist mein Vater, weil Jesus mir diesen Vater vermittelt hat. Und da sagten die Pharisäer wahrlich, er sagte den Pharisäern wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht und was dieser tut, das tut er in gleicher Weise auch durch den Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles, was er tut. Und ja, er wird noch größere Werke sehen durch Jesus Christus. Verstehst du? Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Du sollst keine Angst haben, Jesus nachzufolgen. Seine Worte sind Geist und Leben. Lass Gott zu dir durch Jesus Christus sprechen. Lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Aus der Bibel, der Heilige Geist wird mich verklären, hat der Herr gesagt. Seine Worte werden nicht vergehen. Das sagt er ja auch. Da wird Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er sagt nicht nur Gottes Worte, sondern er sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Das sind die ewigen Worte Gottes durch Jesus Christus. Er hat Gott verewigt. Halleluja. Lieber Jesus, deine Worte haben Geist und Leben in sich, was du sprichst. Das geschieht und es ist so und es bleibt so. Und ich bete jetzt für alle meine Hörer, sprich du zu ihnen, zu ihren Problemen. Sag ihnen ein Wort in ihrer Not, in ihrer Situation. Sag ihnen, dass ein Rema-Wort, dass ein Wunder geschieht. Sprich nur ein Wort und deine Kinder werden geheilt und die werden gesund. Auch ob sie glauben oder nicht glauben, nur wenn sie auf dich hören. Und ich befehle diese Botschaft, Vater, deiner Gnade an. Du wirst über das Wort wachen und du selbst wirst dafür sorgen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass die Worte Jesu nicht leer zurückkommen. Und diese Worte sollen ausrichten, wozu du es gesandt hast. Ich segne dein Wort. Halleluja. Dein Wort ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Und dann sorgst du dafür mit Regen und mit allem anderen, dass es aufgeht und es Frucht bringt. Halleluja. Ich segne alle, die vom Haus Gottes sind. Ganz besonders die diese Predigt, die jetzt hören und gehört haben. Segne auch die Geschwister, die in Not sind. Segne auch unsere indischen Geschwister, die jetzt Sauerstoff brauchen. Oh Gott, hilf ihnen, dass irgendwie ein Wunder geschieht, auch in diesem Land. Du liebst die Inder. Danke, Herr. Amen.